Wir schreiben das Jahr 7 vor Christus. Rom auf der Höhe seiner Macht. Unter Kaiser Augustus erreicht das Reich eine nie dagewesene Ausdehnung. Der gesamte Mittelmeerraum ist unter römischer Herrschaft und in Spanien erobern gerade die Legionen von Augustus noch die letzten Gebiete, die Julius Caesar noch nicht unterworfen hat. Caesars Ermordung 44 vor Christus hat das römische Reich in den Bürgerkrieg gestürzt, den Augustus über viele Jahre mit Krieg, Intrigen, Verleumdungskampagnen und zahlreichen Massakern gegen seine politischen Feinde für sich entschieden hat. Brutale Enteignungen, Vertreibungen, ganze Bevölkerungsgruppen sind auf dem Weg zum Gipfel der Macht. Und vordergründig stellt er sich als Retter der Republik dar, aber tatsächlich errichtet er ein Machtmonopol, das ihn zum alleinigen Herrscher über das gesamte riesige Reich macht und ihn über jedwedes Gesetz stellt. Wer seine Gunst hat, der bringt es zu etwas. Wer ihn kritisiert, bloßstellt oder verärgert, überlebt meist nicht lange. Selbst seine einzige leibliche Tochter bekommt es zu spüren. Sie wird von ihm auf eine einsame Insel verbannt, wo sie ihr Dasein fristet und nach seinem Tod schließlich an Hunger stirbt. Nachdem Augustus auch seinen letzten Konkurrent aus dem Weg geräumt hat, kehrt innenpolitisch aber Ruhe ein. Es beginnt eine wirtschaftliche Blütezeit, die Pax Augusta oder Pax Romana, wir nennen das auch den römischen Frieden. Von all dem profitiert aber nur eine kleine Elite. Die einfache Bevölkerung und die Provinzen, die Rom unterworfen hat, werden ausgebeutet. Wer Gunst bei Augustus findet, hat gute Chancen, in die High Society aufzusteigen, in diesen kleinen Kreis, der profitiert und dem es gut geht. Einer, der das erreicht hat, das ist Herodes. Herodes selbst ist kein Jude. Er ist Nachfahre der Edomiter, also stammt eigentlich von Esau ab. Mit römischer Unterstützung erobert Herodes Judäa und wird zum Klientelkönig, also das heißt zum König von Roms Gnaden. Herodes ist ein Augustus im Kleinformat, machtbewusst, hochtalentiert und genauso brutal wie sein Kaiser. Sein Ehrgeiz zeigt sich in seiner Bauwut, die ihn den Beinamen der Große einbringen wird. Er lässt unter anderem die Felsenfestung in Masada errichten oder Caesarea Maritima, stampft er komplett neu aus dem Boden, eine Hafenstadt mit einem komplett künstlichen Hafen, der zweitgrößte im östlichen Mittelmeer. Er gibt Unsummen für Sportwettkämpfe aus, ist sogar einmal Hauptsponsor der Olympischen Spiele, als die auszufallen drohen. Und all das finanzieren seine Untertanen durch hohe Steuern und Zollabgaben. Kein Wunder, dass er bei den Juden extrem unbeliebt ist. Obwohl sich Herodes an die jüdischen Gebräuche hält, ist er zeitweise mit bis zu 10 Frauen verheiratet. Eine von ihnen, Mariamne, eine makkabäische Prinzessin, die eigentlich wunderschön sein aussehen sollte, laut den Quellen, lässt er samt ihrem Bruder einfach umbringen. Herodes wittert überall Verschwörungen. Im Jahr 7 vor Christus lässt er seine beiden Söhne, die er von Mariamne bekommen hat, wegen angeblichen Hochverrats hinrichten. Selbst ein Teil seiner Offiziere stellen seine Härte in Frage, aber Herodes lässt ihre Proteste blutig niederschlagen. Der mittlerweile über 60-jährige König, der nun auch vermutlich an Darmkrebs erkrankt ist, fürchtet um seine Macht. Selbst Kaiser Augustus ätzt: Es ist besser, Herodes Schwein zu sein als sein Sohn. Schweine schlachtet Herodes nämlich nicht, wegen der jüdischen Speisegeboten. Mitten in diese hoch angespannte Situation am Hof des Herodes platzt jetzt eine Delegation aus gelehrten Sterndeutern aus dem Osten, vermutlich aus Babylon, rein. Und wir lesen in Matthäus 2. Jetzt. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Wie eine Bombe platzt diese Frage in die angespannte Palastatmosphäre. Könnt ihr euch das vorstellen? Gerade hat Herodes seine zwei Söhne sogar umbringen lassen, weil er um seine Macht fürchtet. Und jetzt das, ein neuer König der Juden, angekündigt von den Gestirnen selber. Als Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Seine verbleibenden Söhne konnten mit diesem König der Juden ja nicht gemeint sein. Aber Herodes kannte die jüdischen Schriften. war da nicht diese Vorhersage, dass eines Tages der Messias, der Retter, kommen würde, der Israel erlösen und zu neuer Größe bringen würde? 400 Jahre lang haben die Propheten einfach geschwiegen. Und was, wenn jetzt dieser Messias tatsächlich geboren war? Herodes beruft einen Krisenstab ein. Wir lesen weiter. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Ein heimliches Treffen. Nur nicht die Gerüchteküche befeuern. Wenn sich dieses Messias-Gerücht verbreitet, ist nicht abzusehen, was passieren würde. Vor kurzem hat Herodes den römischen Adler am Tempeltor anbringen lassen und es hat zu einem Aufruhr geführt. Die Reaktion der religiösen Elite ist auch ganz interessant. Das plötzliche Interesse von Herodes am Messias ruft bei ihnen nämlich welche Reaktion hervor? Gar nichts. Sie tun einfach nichts. Ist ihnen egal. Sie kennen die Propheten, die Schriften, aber offensichtlich rechnen sie nicht damit, dass diese Verheißung des Messias noch irgendwas mit der Realität zu tun hat. Ihr theologisches Wissen, ihre Lehre ist geschärft, ihr Herz davon aber nicht wirklich berührt. Sollte uns das nicht zu denken geben? Ist es bei uns nicht manchmal auch so? Alles wissen wir über Gott und sein Wort, aber mit seinem Eingreifen im Alltag, im Hier und Jetzt, da rechnen wir doch kaum. Herodes gibt den Sterndeutern jetzt einen Auftrag. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Hingehen und ihm Ehre erweisen? Ihm Ehre erweisen, das ist die dreisteste Lüge eigentlich, die man sich vorstellen kann, nach allem, was wir jetzt über Herodes gelernt haben. Aber das weiß die gelehrten Delegation aus dem Osten leider nicht. Wer waren diese Sterndeuter überhaupt? Und warum haben sie sich auf den langen Weg von Babel nach Jerusalem gemacht? Die heiligen drei Könige waren sie definitiv nicht. Weder heilig, noch drei, noch Könige. Die Zahl geht auf die Anzahl der Geschenke zurück. Das werden wir später noch im Text lesen. Und Matthäus nennt die Herren im Griechischen eigentlich Magoi, also Magier oder Weise. Dieser Begriff bezeichnet eine Gruppe von Gelehrten, die den Lauf der Gestirne beobachteten, ihre Bahnen sogar vorherberechnen konnten und aus der Stellung der Gestirne Vorhersagen über wichtige Ereignisse machten, also Horoskope und so weiter erstellten. Also ein Mix aus Astronomie, Mathematik und Astrologie. Ihre Beobachtungsmethoden und Berechnungen waren bereits sehr genau. Aus umfangreichen Keilschriftfunden bei Babel und Uruk sind heute beispielsweise 450 Keilschrifttafeln aus genau dieser Astrologenschule mit Positionstabellen von Sternen und Planeten bekannt, sowie Anweisungen zur Berechnung ihrer Bahnen. Durch die Verschleppung der Juden ins babylonische Exil gab es über viele Jahrzehnte auch einen engen Austausch mit jüdischen Gelehrten. Wir wissen das von der Geschichte in Daniel. Doch was hat diese Sterndeuter dazu gebracht, nach Jerusalem zu ziehen und mit einer solchen Überzeugung nach dem neuen König zu forschen, dass selbst Herodes nicht im geringsten an ihrer Schlussfolgerung oder an ihrem Ziel zweifelt? Im Mai des Jahres 7 vor unserer Zeitrechnung beobachten sie im Sternbild der Fische eine außergewöhnliche Konstellation. Jupiter, der Herrscher oder Königsplanet, und Saturn, der als Stern des Volkes der Juden gedeutet wird, nähern sich ungewöhnlich nahe an, sodass sie beinahe wie ein einzelner Himmelskörper erscheinen. Dabei scheinen sie für eine ganz kurze Zeit auch wirklich stillzustehen. Das Sternzeichen der Fische steht in der Astrologie Babels für das Westland, also die Küstenregion Judäas. Daher folgern sie messerscharf, dass in Judäa ein neuer König der Juden geboren wurde. Ende September desselben Jahres wiederholt sich dasselbe Himmelsspektakel. Das bringt die Sterndeuter dazu, mit einer Delegation aufzubrechen und dem neuen König, der von den Gestirnen selbst angekündigt wurde, ihre Ehrerbietung zu erweisen. Die Reise von Babel bis Jerusalem ist beschwerlich. Es sind circa 900 Kilometer und eine Karawane hat vermutlich 6 bis 8 Wochen benötigt, weil man nicht den direkten Weg durch die Wüste nehmen konnte. Entlang des Euphrats und über Damaskus ist man da nach Jerusalem gereist in der Regel. Also stehen die Sterndeuter vermutlich Ende November oder Anfang Dezember in Jerusalem. Von einem neugeborenen König der Juden ist aber keine Spur. Haben sie sich geirrt? Herodes schickt sie nach Bethlehem. Und dann passiert es. Am 5. Dezember im Jahr 7 vor Christus findet die dritte Annäherung statt. Also wieder dieselbe Planetenkonstellation. In Matthäus lesen wir weiter. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Wieder beschreiben Jupiter und Saturn ihren Tanz am Nachthimmel. Wieder bleiben sie scheinbar stehen, noch dazu nahe im Zenit, also quasi senkrecht am Himmel. Bereits Johannes Kepler, der Astronom aus Walderstadt, der als erstes die Planetengesetze entdeckt hat und übrigens in Leonberg hier zur Schule ging, hatte vermutet, dass es sich bei diesem Stern von Matthäus tatsächlich um eine Planetenkonstellation handelt, nämlich um die Konstellation von Jupiter und Saturn. Wenn die Sterndeuter im letzten Abendlicht von Jerusalem nach Bethlehem gezogen waren, sahen sie diese Konstellation direkt im Zenit über sich stehen, begleitet von einem hellen Lichtkegel, dem Zodiakallicht. Dabei handelt es sich um einen schwachen Lichtstreifen, der durch Staub in der Umlaufbahn der Planeten um die Sonne entsteht. Dieser Staub wird von der Sonne angestrahlt und damit ist auf der sonnenabgewandten Seite ein Lichtband erkennbar, wenn es dunkel genug ist. Durch die Lichtverschmutzung sieht man das heute nicht mehr so stark, aber wenn ihr mal an einen dunklen Ort kommt irgendwo, könnt ihr das mal beobachten. Es gibt wirklich immer an dieser Stelle am Himmel dieses Lichtband. Auch wenn es andere mögliche Erklärungen für den Stern von Bethlehem gibt, passt dieses Szenario am besten zum biblischen Bericht und den außerbiblischen Quellen. Da Herodes gesichert im Jahr 4 vor Christus gestorben ist, muss das eigentliche Geburtsjahr von Jesus zwischen 7 und 4 vor unserer Zeitrechnung liegen. Aber zurück zum Text. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hier sind die drei Geschenke. Hier geschieht etwas Erstaunliches. Diese Heiden, also in den Augen der Juden Ungläubigen, sehen das Kind, fallen anbetend nieder und ehren es wie einen König. Dass sie es nicht am Königshof vorgefunden haben, sondern in einem einfachen Haus, in einer unbedeutenden Stadt oder eher in einem Dorf, wir erinnern uns an Johannas Predigt von letzter Woche, scheint sie nicht zu stören. In Jesu Gegenwart ist ihnen sofort klar, hier liegt ein außergewöhnliches Kind. All ihr Reichtum, ihr Wissen, ihr gesellschaftlicher Stand verblasst vor diesem Herrscher, der als kleines, hilfsbedürftiges Kind in den Armen seiner Mutter liegt. Rational gesehen ist es nicht nachzuvollziehen. Aber wer Jesus tatsächlich begegnet, seine Berührung und seine Gegenwart tief im Herz erfahren hat, wird das sofort verstehen. Mir geht's jedenfalls so. Ich werde diesen Moment nicht vergessen, als ich als Jugendlicher Jesus zum ersten Mal so begegnet bin. Dieses tiefe Begreifen, dass dieser große, heilige Gott, Schöpfer des Universums, sich uns zuwendet. Dass er in unsere menschliche Erfahrungswelt reintritt und uns einen Weg in seine Gegenwart eröffnet. Ein solcher Friede und eine solche innere Gewissheit, endlich heimgekommen zu sein, habe ich bis dahin noch nie erlebt. Den Sterndeutern muss es ähnlich gegangen sein und hier begegnen Nichtjuden, also Heiden, dem lebendigen Gott. Matthäus, der seinen Bericht über das Leben Jesu an eine jüdische Leserschaft richtet, stellt diese Geschichte nicht ohne Grund an den Anfang seiner Erzählung. In Jesus erfüllt sich die Verheißung an Abraham aus 1. Mose 12, 3, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Jesus wird es später in Johannes 10, 16 so ausdrücken. Ja, jetzt.
Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Matthäus will klarmachen, nicht nur Juden sind Gottes auserwähltes Volk. In Jesus ist Gottes Zuwendung auch an alle anderen Völker, an allen anderen Völkern zuteil geworden. Auch wir, auch sie dürfen Teil des Volkes Gottes sein. Verändert von ihrer Begegnung mit Jesus erfahren die Sterndeuter nun auch Gottes direktes Reden. Wir lesen weiter in Vers 12. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auch auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott weiß um die Gefahr, die ihre Ankunft am Hof von Herodes heraufbeschworen haben. Herodes glaubt, Gottes Wirken mit seinen Intrigen Einhalt gebieten zu können. Was für eine grenzenlose Selbstüberschätzung seiner Macht. Aber mit dem heimlichen Wegzug der Weisen ist die Gefahr noch nicht gebannt. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Gott warnt Josef und er fackelt nicht lange. Voller Vaterinstinkt, ab hier, mitten in der Nacht, bringt er Maria und Josef in Sicherheit. Maria und Jesus in Sicherheit. Ägypten stand zwar auch unter römischer Herrschaft, aber es war direkt Rom unterstellt. Das heißt, Herodes hatte dort keine Befugnisse. Er war ja nur Klientelkönig. Wir lesen weiter. Josia, kannst du mal weiterklicken? Das geht irgendwie nicht. Ja, danke. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorhergesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Matthäus betont hier, das Ganze war kein Unfall, kein Plan B. Gott weiß genau, dass Jesu Ankunft in dieser Welt auf Widerstand stoßen wird. All das haben seine Propheten schon lange vorausgesagt. Und das ist auch eines der Dinge, das für die Menschen damals und für uns heute nur schwer verständlich ist. Gott kommt in diese Welt, in der Willkür, Brutalität, Selbstliebe und Geringschätzung für andere den Ton angeben. In eine Welt, in der Recht und Gesetz für die Mächtigen selbst nicht gelten. Eine Welt, wo Stärkere den Schwächeren unterdrücken und ausbeuten. Rom ist ein Sinnbild dafür. Aber wir müssen nur in unsere aktuelle Weltgeschichte reinschauen, um zu erkennen, dass es nicht irgendein Relikt von einer vergangenen rückständigen Regierungsform ist. Das ist ein Problem, das in unserer gefallenen menschlichen Natur liegt. Und wer ehrlich in sich reinhorcht, wird diese zerstörerischen Tendenzen auch in sich selber anklingen hören. Vielleicht folgen wir ihnen nicht immer oder nur selten, aber wie es U2 in ihrem Song Cedars of Lebanon so richtig gut auf den Punkt bringt: The worst of us are a long drawn out confession. The best of us are geniuses of compression. Also die schlimmsten von uns sind ein quälenlanges Geständnis. Die besten von uns Meister der Selbstunterdrückung. Wir brauchen diesen Erlöser, der uns den Weg zu Gott zeigt. Wir brauchen Jesus, das wahre Himmelszeichen. Er führt uns nicht nach Bethlehem. Das war auch nicht der eigentliche Grund für dieses Himmelsereignis. Nicht Bethlehem, sondern Gott selbst sollten die Sterndeuter aus dem Osten in Jesus finden. Jesus ist das wahre Himmelszeichen, der uns in Gottes Gegenwart führt, der wahre Morgenstern. Und wie die Sterndeuter werden alle, die ernsthaft auf diesen Weg, auf diese Suche begeben, in Jesu Gegenwart berührt, verändert und befähigt, Gottes neue Wege zu gehen. Aber diese Erlösung kommt nicht, oder dieser Erlöser kommt nicht, um Rom abzuschaffen. Und das ist das, was für uns vielleicht so unverständlich ist. Er wächst auf unter dieser Willkürherrschaft und wird schlussendlich von diesem korrupten Justizapparat unschuldig zu Tode verurteilt und hingerichtet. Und triumphiert letzten Endes doch. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist schon jetzt, schon hier nahe herbeigekommen. Advent, Ankunft bedeutet das. In all dem Leid dieser Welt eröffnet Jesus den Blick auf das, was noch kommt. Der Tod ist überwunden. Jesus wird noch einmal auf diese Erde kommen und als gerechter Richter all dieses Unrecht in seine Schranken weisen. Nicht Willkür, nicht Tod, nicht Finsternis wird das letzte Wort haben. Jesus Christus, das wahre Himmelszeichen, der wahre Morgenstern, wird für alle scheinen, die ihn als seinen Retter anerkennen. Ihn, den gerechten Herrscher, ihn, der sein Volk zusammenruft wie ein Hirte, Juden und Heiden, eine Herde, ein Stall. Aber noch ist die Finsternis um uns überall herum und auch um das Licht der Welt selbst. Jesus muss mit seinen Eltern fliehen. Jesus als Flüchtling, angewiesen auf Duldung in Ägypten. Und Herodes schäumt vor Wut. Wir lesen weiter. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorhergesagt wurde. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rachel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Was die arglosen Sterndeuter Herodes über den Stern mitgeteilt haben, wird zum Todesurteil für die kleinen Jungen in Bethlehem und Umgebung. Ein krebszerfressener Kreis, der sich krampfhaft an seine Macht klammert, fühlt sich und sein Erbe bedroht von einem kleinen Kind. Dass dieser Kindermord in den außerbiblischen Quellen, wie zum Beispiel bei Josephus Flavius, nicht erscheint, deuten manche liberalen Theologen als christliche Propaganda, die Herodes in ein schlechtes Licht stellen wollte. Viel wahrscheinlicher finde ich, dass dieses Ereignis vor dem Hintergrund der überlieferten Grausamkeiten in den letzten Tagen des Herodes nicht einmal eine Randnotiz wert war. Herodes lässt nämlich noch einen weiteren Sohn hinrichten und trifft Vorkehrungen für seinen Tod. Damit Judäa über das Ableben seines Tyrannen trauert, plant Herodes, hunderte führende Persönlichkeiten der Juden in einem Stadion für Wagenrennen zusammenzupferchen und niedermetzeln zu lassen. Wenn schon keine echte Trauer, dann doch echte Tränen. Gott sei Dank wird sein Befehl nach seinem Tod im Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung nicht ausgeführt. Mit dem Tod des Herodes geht auch unser Text bei Matthäus weiter. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf, kehrte mit seinem Kind und dessen Mutter zurück nach Israel. Gottes Rettungsplan lässt sich nicht durchkreuzen, auch nicht von einem noch so gewieften Herrscher wie Herodes. So lesen wir in Psalm 2 zum Beispiel: Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Vielleicht beunruhigt dich, was gerade aktuell weltpolitisch geschieht. Wie Lüge und Wahrheit zu triumphieren scheint, nur noch der eigene Vorteil zählt und Recht und Unrecht zur Verhandlungsmasse werden. Die Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde, war nicht weniger dunkel, nicht weniger brutal und unsicher. Machthaber und Könige haben sich schon immer gegen Gottes Herrschaft und seine Maßstäbe aufgelehnt. Doch der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Wer will Gott aufhalten? Er, der wahre und gute Herrscher, ist uns in Jesus ganz nahbar, real und in der Geschichte verankert begegnet. Und auch heute noch ist Jesus, das wahre Himmelszeichen, unser Wegweiser zum Vater im Himmel. Er begegnet uns auf die Art und Weise, wie wir es verstehen können. Für die Sterndeuter und Gelehrten war das in einer anderen Weise als für die Hirten auf dem Feld. Aber er ruft uns, auch uns als Nichtjuden, in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Und er wird wiederkommen und für Gerechtigkeit sorgen. Jesus, der helle Morgenstern, scheint auch in deine Nacht. Lass es mich mit diesen wunderschönen Worten von Johannes Klepper noch zusammenfassen. Einmal weiter. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Und wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet,
auch deine Angst und Pein. Genau. Das ist nicht so schön, um wahr zu sein. Das ist Gottes Zusage an dich und an mich. Und das wünsche ich uns allen. Und genauso wie die Sterndeuter sich aufgemacht haben, so gilt auch an uns dieser Ruf, uns aufzumachen, nach Gott zu suchen und ihm zu begegnen. Und er wird sich finden lassen und er wird sich zeigen. Das haben wir gerade in dieser Geschichte gelesen und es gilt genauso für die heutige Zeit.